Guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, diesen Text heute mit euch betrachten zu dürfen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr an dieses Thema denkt, jemanden um etwas zu bitten oder zu fragen. Für mich persönlich, je nachdem, um wen es da geht, schwingen da durchaus unbequeme Gefühle mit. Ich erinnere mich an eine Phase in meiner Kindheit, wo ich es geliebt habe, Rollercoaster Tycoon zu spielen, so ein Freizeitparkspiel. Und die Sache ist, das hat mein Bruder gehört, also musste ich ihn immer fragen, wenn ich spielen wollte. Und es gab eine ganz spezielle Situation, da saß er im Wohnzimmer mit ein paar anderen und ich bin reingegangen und habe ihn gefragt, ob ich spielen darf und er hat Nein gesagt. Und an sich ist das ja was ganz Simples, rational, okay, nein, dann mache ich was anderes. Aber in diesem Moment war das für mich unglaublich schlimm. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber es prägt mich bis heute. Es ist eine Erinnerung an die Kindheit, wo ich tiefe Scham empfunden habe. Ich habe mich irgendwie so blamiert gefühlt, als hätte ich gerade was ganz, ganz Peinliches gemacht vor all diesen Leuten. Und natürlich wurde dementsprechend das weitere Fragen für die nächsten Male davon geprägt, dass ich mich gefragt habe, will ich wirklich, vielleicht sagt er wieder nein und dieses unbequeme Gefühl. Und auch im Text heute geht es um dieses Thema, beständig zu bitten, zu beten, nicht aufzuhören, auch dann, wenn die Antwort oder die Reaktion vielleicht nicht die ist, die wir uns in dem Moment gerade gewünscht haben. Und dieser Text hat unglaublich viel in sich, aber wir haben wenig Zeit, deswegen will ich 5 kurze Aspekte hervorheben und euch diese Impulse dann mit in eure Gruppen geben, um darüber zu sprechen. Nochmal kurz ein Recap. Wir haben Jesus, der uns auffordert, beständig zu beten. Und dann gibt er dieses Gleichnis von der Witwe und dem Richter. Der Richter wird als gottlos beschrieben. Ihm ist egal, was andere Menschen denken. Er ist quasi, könnte man sagen, hat nicht wirklich Mitgefühl. Er handelt nur aus einem Selbstzweck. Selbst als er der Witwe dann ihr Recht verschafft, macht er das nur, um sich selbst zu dienen, nicht um ihr Gerechtigkeit zu verschaffen. Er ist also ungerecht und damit in seiner Rolle grundlegend schlecht, weil ein Richter ja genau dafür eingesetzt wird, Gerechtigkeit zu schaffen. Und dagegenüber haben wir die Witwe, die irgendeine Art von Unrecht erlebt hat und jetzt versucht, sich ihr Recht zu verschaffen. Und sie ist scheinbar mittellos, denn Witwen gehörten damals zur Personengruppe, die quasi somit am wenigsten Rechte hatten. Und die einzige Chance wäre gewesen, dass sie einen Mann in ihrem Leben hat, der für sie eintritt. Aber ihr Mann war offensichtlich tot und nachdem sie hier selbst eintritt, gab es anscheinend niemanden, der ihre Rechte vertrat. Alles, was sie tun kann, ist, beständig zu bitten, immer wieder zu diesem Richter zu kommen. Das macht sie. Und sie hat nicht mal jemand anderen, wo sie hingehen kann, außer diesem schlechten Richter. Aber sie nutzt, was sie hat, sie bleibt beständig, gibt ihre Hoffnung nicht auf und am Ende bekommt sie ihre Bitte erfüllt und bekommt ihre Gerechtigkeit. Und an dieser Stelle bringt Jesus Gott ins Spiel. Und das bringt uns zu unserem ersten Impuls, unser Gottesbild. Denn ich glaube, was dieses Gleichnis vor allen Dingen tut, ist, unser Gottesbild zu hinterfragen. Jeder, der sich schon öfter mit dem Thema Gebet auseinandergesetzt hat, hat bestimmt schon oft gehört, dass unser Gottesbild unser Gebet beeinflusst, wie wir beten. Und das macht ja auch irgendwie Sinn. Mein Gegenüber, was ich von meinem Gegenüber denke, beeinflusst, wie ich ihm begegne, wie ich mit ihm umgehe. Und ich würde wetten, dass jedem von euch es wesentlich schwerer fällt, den Vermieter zum Beispiel um eine Mietminderung zu bitten, wenn das irgendjemand Fremdes ist, im Vergleich dazu, wenn das zufällig irgendein guter Freund von euch ist oder ein sehr guter Bekannter. Aber man kann das auch umdrehen. Ich glaube, auch unser Gebet spiegelt unser Gottesbild wider. Und wenn wir das auf dieses Gleichnis beziehen, es gibt ja dieses Zitat, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Da würde ich das ummünzen auf, zeig mir dein Gebetsleben und ich sag dir, welches Gottesbild du hast. Klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber machen wir es konkret an ein paar Beispielen. Es gibt ja diese Realität, die ich öfter erlebe und vielleicht manche von euch auch, dass wir Anliegen haben und bitten und nicht damit zu Gott gehen. Aber was wir da im Prinzip machen, wenn wir das jetzt rational runterdenken, ist, wir sagen, Gott ist noch schlimmer als dieser Richter. Denn wenn wir es auf einer Skala denken und der Richter ist hier ganz, ganz unten, aber selbst er verschafft dieser Witwe ihr Recht und wir sagen, Gott ist theoretisch vielleicht ein bisschen drüber, dann wäre es ja rational zu sagen, okay, wenn er da ein bisschen auch nur drüber ist, dann gehen wir natürlich zu ihm, um unsere Bitte erfüllt zu bekommen, weil selbst dieser schlechte Richter es erfüllt. Aber wenn wir das nicht tun, dann sagen wir eigentlich, er scheint noch schlechter zu sein als der Richter. Oder vielleicht lesen wir dieses Gleichnis und denken, okay, die Witwe hat irgendwie es geschafft, sie hat lang gebetet, Gott zu überzeugen, den Richter aber zu überzeugen. Und genauso, Gott ist zwar irgendwie anders, aber wir sollen ja beständig beten. Das heißt, wenn ich ganz viel bete, kann auch ich Gott überzeugen. Also beten wir so lange mit der Einstellung, dass wir denken, dass wir Gott überzeugen können und ihm irgendwie auf die Nerven vielleicht sogar gehen. Aber dann sagen wir im Prinzip, Gott ist genauso schlimm wie dieser Richter, was auch nicht wirklich besser ist. Oder wir legen den Fokus darauf, dass Jesus sagt, Gott ist wirklich um uns bemüht. Er will uns wirklich schnell helfen. Und dann sagen wir, okay, wenn Gott um uns bemüht ist, dann bete ich nur einmal und dann reicht's, dann reden wir nicht weiter, weil er wird dann schon drauf hören. Und ich glaube, auch wenn da ein Stückchen Wahrheit drin ist, haben wir auch da das Missverständnis und übersehen, dass wir ja extra aufgefordert werden, beständig zu beten. Was uns zum zweiten Punkt bringt, denn wenn Gott wirklich um uns bemüht ist und es nicht darum geht, ihn irgendwie zu überzeugen, warum sollen wir dann beständig beten? Und die Antwort ist, weil es um eine Beziehung geht. Gebet ist immer, geht es immer um eine Beziehung. Und das haben wir schon angeschnitten in den anderen Predigten. Deswegen will ich das jetzt nur ganz grob nochmal machen. Aber es geht nicht darum, wie oft wir für eine Sache bitten, welche Worte wir sprechen oder ob wir uns besonders demütig dabei verhalten oder eine besondere Körperhaltung einnehmen. Und das ist eine steile These, da könnt ihr gleich in der Gruppe mal drüber reden, aber vielleicht geht es nicht mal darum, ob unsere Bitte erfüllt wird. Das, worum es geht, ist Beziehung zu leben, mit all meinen Anliegen zu Gott zu kommen, zu ihm und nicht zu irgendjemand anderem. Meine Not zu erkennen, anzuerkennen, dass ich von ihm abhängig bin und dann alles, was mir auf dem Herzen liegt, vor ihn zu bringen, bei ihm auszuschütten. Und das immer wieder, jeden Tag, Tag für Tag. Unser dritter Punkt. Für was sollen wir beten? Und da finde ich es super spannend, weil Jesus bringt dieses Gleichnis. Er sagt ja am Anfang eigentlich, ihr sollt beständig beten. Aber dann bringt er dieses Gleichnis mit einem Beispiel vom Bitten. Er hätte ja auch irgendwie eine Geschichte nehmen können, wo es ums dauernde Danken geht oder das dauernde Lobpreis machen. Aber er spricht vom Bitten. Und ich glaube, es gibt verschiedene Gründe, aber einer ist, denke ich, dass er damit Gottes Herzenswunsch widerspiegelt, ein Gegenüber zu haben, einen Gesprächspartner zu haben. Nicht nur irgendwelche Diener, die ihm blind hinterherlaufen und danken und loben, auch wenn es wichtig ist und zu unserer Beziehung dazugehört. Aber auch ein Gegenüber zu haben, dass wir Gott mit in unseren Alltag hineinnehmen. Mit ihm teilen, was uns beschäftigt, uns auf dem Herzen liegt, was wir uns wünschen. Und wenn wir unsere Anliegen wirklich ehrlich vor ihm bringen und so eine Bitte vor ihm bringen, was wir dann eigentlich machen, ist, wir nehmen uns selbst zurück. Wir geben uns selbst auf. Wir sagen, Gott, ich habe hier dieses Anliegen und ich bin hier aber an eine Grenze gekommen. Ich kann nicht weiter. Ich brauche jetzt dich. Und da liegt es Gott zu handeln. Gott liebt es, da stark zu sein, wo wir schwach sind und nicht weiter können. Und dieses Gleichnis bringt das noch tiefer. Denn schauen wir auf die Witwe, dann macht sie genau das. Sie erkennt, dass sie keine anderen Mittel hat, außer beständig zu beten. Und sie hofft nur noch auf das Handeln von dem Richter. Aber was sucht sie eigentlich? Sie sucht Gerechtigkeit. Und wenn wir uns den Kontext von diesen Versen angucken, alles, was da außen rum steht, dann ist das ein eschatologischer Kontext. Also das heißt, die Endzeit betreffend, die Zeit, die Frage, wann kommt Jesus wieder? Und vor diesem Kontext ist diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit eigentlich eine Sehnsucht nach diesem Wiederkommen Jesu. Denn die Bibel sagt, diese Gerechtigkeit, diese ultimative Wiederherstellung und Heilung von der Welt, das alles geschieht dann, wenn Jesus wiederkommt. Es geht um eine tiefe Grundsehnsucht. Und das ist dann auch, wo wir ultimativ an unsere Grenze kommen. Und sich Gottes Leidenschaft mit unseren überschneiden. Das sind nicht Fragen danach wie, ja, kann ich mir zu Weihnachten wohl das nächste neue iPhone leisten? Wir leben hier in Deutschland in so einer krassen Wohlstandsgesellschaft. Uns geht es so gut, dass wir oft diese existenziellen Sehnsüchte irgendwie aus dem Blick verlieren. Aber wenn wir um Heilung zum Beispiel beten, bei einem Bekannten oder Freunden, die irgendeine Krankheit haben, wenn wir Ungerechtigkeit erlebt haben und uns nach Gerechtigkeit sehen und darum bitten, wenn wir für Frieden in der Ukraine beten oder einfach generell das Ende von Leid, was wir alle immer wieder in unserem Alltag erleben, dann beten wir im Grunde eigentlich, dass Jesus wiederkommen soll. Das sind diese Dinge, die uns Tag und Nacht beschäftigen, für die wir Tag und Nacht rufen, wie es in dem Gleichnis heißt. Und dafür sollen wir beten. Genauso wie wir auch im Vater unser sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Der vierte Punkt, die Realität unserer Gebete. Und das klingt ja jetzt alles nämlich ganz schön, aber ich würde wetten, dass jeder von euch, der schon ein bisschen gebetet hat, dieses Gefühl kennt, dass sich nichts verändert, dass irgendwie nichts passiert ist. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist nicht jedes Gebet bei mir von diesem tiefen Vertrauen geprägt, dass ich gerade zu dem allmächtigen Schöpfer bete und mein Gebet wirklich was verändert. Ich hatte auch schon Gebete, wo ich mich selbst dabei ertappt habe, wie ich eigentlich gleichgültig gebetet habe oder hoffnungslos, könnte man schon sagen, zweifelnd. Und das Gleichnis, das ist so cool, das blendet das nicht aus, diese Realität, die verneint das nicht, sondern das umgibt sie, das bejaht sie. Die Antwort kann dauern, ja. Wie gesagt, der Kontext von den ganzen Versen steht in der Frage, wann kommt Jesus wieder, in dem Kontext vom Warten. Beten wird nicht irgendwie romantisiert als was Simples, Einfaches, Schönes. Nicht, oder zumindest nicht nur Schönes. Es wird die Realität gezeigt, dass es sein kann, dass dir diese Realität fehlt, diese Erfahrung, dass sich tatsächlich was verändert. Dass du entmutigt wirst, dass du zweifelst. Das ist diesem Gleichnis bekannt und das ist okay. Gebet ist eine Herausforderung. Das ist die Realität, in der wir leben. Und ein Kommentar hat dazu, finde ich, richtig cool geschrieben. Ich will das einmal lesen. Der beschreibt quasi, wie Gebet in diesem Gleichnis dargestellt wird. Gebet sieht sich konfrontiert mit Widerständen und Entmutigung. Bitten um Gerechtigkeit scheinen Stille zu verhallen. Antworten scheinen verzögert. Menschen rufen Tag und Nacht. Gebet ist keine einfache Übung, oberflächlich und geordnet. Es ist ein existenzieller Kampf. Allgegenwärtig, ständig anhaltend, indem wir Gott um die Verwirklichung seines Reiches bitten, wie im Himmel, so auf Erden. Das Gleichnis fordert also unser Gottesbild heraus. Es macht deutlich, warum es wichtig ist, beständig zu beten und fordert uns heraus, das zu tun. Es zeigt uns, für was wir beten sollen und es erkennt die Herausforderung an, die das in unserem Alltag tatsächlich bedeutet. Und dann muss ich gestehen, ich habe das Gleichnis schon oft gelesen, ich bin fast immer wieder am Ende zu diesem Punkt gekommen, dass ich mir dachte, das ist alles richtig schön, aber wenn Gott wirklich um uns bemüht ist, warum erleben wir das dann oft nicht? Und hier heißt es, dass Gott schnell handeln wird, aber warum dauert es dann eben doch oft so lange, bis man irgendwas erlebt? Und das ist der letzte Impuls, nämlich die alles entscheidende Frage. Und ich könnte jetzt hier verschiedene Entscheidungsversuche dazu geben, aber im Rahmen, den wir haben, will ich das nicht machen, sondern einerseits zur Predigt von Joel verweisen, sorry, von letzter Woche, wo es ja darum ging, dass Gebete nicht erhört werden. Und dann bei dem bleiben, was der Text hier selbst macht. Und das sind nur zwei Dinge. Zum Ersten, es heißt schnell und nicht sofort. Und in diesem Kontext geht es vor allem um einen Kontrast zu diesem Richter. Während der Richter quasi gar nicht das Anliegen hat, irgendwas zu machen, deswegen sich ewig Zeit lässt, steht Gott da und hat dieses Anliegen für uns. Wir sind ihm wichtig, er will handeln, er wird auf jeden Fall anfangen. Und da steht dieses schnell im Kontrast, auch wenn es nicht direkt zeitlich definiert wird. Und das Zweite ist, alle Abers wegzulassen und die Perspektive auf uns zu richten. Denn was Jesus macht, ist, er stellt diese Realität dar und er ist sich sicher auch bewusst, dass wir all diese Fragen jetzt dazu haben, diese Warum-Fragen. Aber anstatt den Vater auf die Anklagebank zu stellen und zu fragen, wo bleibt dein Handeln und warum ist es so, wie es ist, dreht er die Perspektive auf uns rum und sagt, die entscheidende Frage ist nicht, ob Gott handeln wird. Das ist klar. Er ist fähig. Er wird handeln. Er wird Recht schaffen. Er wird heilen. Jesus wird definitiv wiederkommen. Das steht fest. Die entscheidende Frage ist, glauben wir das? Wenn Jesus wiederkommt, wird er uns glaubend und vertrauend und betend vorfinden? Haben wir das Bild eines liebenden, guten und fähigen Gottes, nach dessen Wiederkunft wir uns sehen und zu dem wir beständig beten? Und ich glaube, das ist herausfordernd, plötzlich mit dieser Frage zurückgelassen werden, statt mit einer klaren Antwort, weil es uns in einer Spannung zurücklässt. Aber auch ich will jetzt nicht versuchen, diese Spannung irgendwie krampfhaft aufzulösen, sondern ich will diese Spannung einfach da lassen und euch mit in die Gruppen geben, dass ihr darüber sprechen könnt, was dieser Text mit euch macht und wie er euch beschäftigt. Ihr habt da ein paar Fragen auf den Zetteln, die ihr bekommen habt. Und ich wünsche euch gute Gespräche und eine gesegnete Zeit.